Letzte Woche, da habe ich jeden Tag meinen Sohn zum Stadion gefahren. Da war ein Fußballcamp von den Audi Schanzer Fußballcamp war da, und er ist da jeden Tag hingegangen und mit anderen Kindern, 100 anderen Kindern, hat er dort Fußball gespielt. So. Und wenn ich ihn jeden Tag da so hingefahren habe, springen wir doch plötzlich auf der Manchinger Straße auf einer Werbetafel ein Slogan ins Auge. Full of Spirit steht da. Gefüllt mit dem Geist oder voller Geist. Und in der Werbeindustrie ist das ja so, dass die Leute, die Menschen angesprochen werden sollen. Ihre Wünsche sollen angesprochen werden. Ihre Sehnsüchte sollen angesprochen werden. Und damit will natürlich die Werbeindustrie sagen, wenn du das Produkt nimmst, wenn du das hast, dann bist du richtig lebendig. Dann fühlst du dich lebendig. Dann hast du wirklich Freude in deinem Leben oder verspürst Lebensfreude. Dann bist du ausgefüllt. Du musst nur dieses kleine Produkt nehmen. Dann bist du glücklich. Es sollen also die Emotionen angesprochen werden. Gefühle. Und weil man das meistens nicht so immer ganz deutlich ausdrücken kann, was da gerade nun an Gefühlen und Emotionen schwebt oder an Dingen in der Luft, beschreibt man das ganz oft mit Spirit. Da ist irgendwie ein Spirit. Da ist ein Geist, der da ist. Und das kennen wir auch in unserem Sprachgebrauch, dass wir merken, wir können das nicht so ganz in Worte fassen, was da gerade irgendwie abläuft. Aber es ist etwas Lebendiges. Es ist etwas, was Freude hervorruft oder vielleicht auch was Negatives. Es ist zum Beispiel der Sportsgeist, der irgendwie bei den Olympischen Spielen irgendwie herrscht oder woanders. Oder wenn einer plötzlich sagt, bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Oder wenn man von dem guten Geist des Hauses spricht. Oder einfach, wenn man begeistert ist, weil das plötzlich so viel in einem rumort, was aus einem herausbricht, aber man kann es nicht mit einem einzigen Wort fassen oder mit einem emotionalen Wort wie Freude oder sowas. Deswegen muss man ein Containerwort machen und nennt einfach Begeisterung, da weil da so viele Emotionen mitschwingen. Und die Bibel spricht auch von einem Geist, von dem Heiligen Geist. Und wir werden in den nächsten Wochen über die Ferien hinaus uns diesem Thema widmen. Der Heilige Geist. Wir machen eine Predigtreihe. Und damit wir auch ordentlich in diese Predigtreihe starten, der Heilige Geist, wer das ist, wozu er eigentlich gekommen ist, was er eigentlich mit uns macht, möchte ich beten. Vater im Himmel, hab Dank dafür, dass du auch Geist bist und dass du in diesem Geist in uns anwesend bist. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Reihe, diese Predigtreihe jetzt auch segnest, dass du die Worte, die du mir in den Mund legst oder die du Stefan in den Mund legst, dass die gesegnet sind und dass die in diese Gemeinde hineinsprechen, Herzen ansprechen und dass sich Menschen neu oder aufs Neue auf den Weg machen zu dir. Wir möchten dich bitten, dass wir dich mehr verstehen und was der Geist macht und was, wozu er überhaupt da ist. Wir möchten dich bitten, dass du uns aufzeigst, weshalb wir diesen Geist brauchen und wozu wir ihn gebrauchen sollen. Und so sei einfach bei uns in den nächsten Wochen, segne die nächsten Sonntage, vor allem mit diesem Thema der Heilige Geist. Amen. Heute gehen wir in das Alte Testament. Und zwar in eine Zeit, da ging es den Hebräern so richtig mies, richtig schlecht. Es gab eine Heuschreckenplage. Eine Heuschreckenplage, die die ganze Ernte aufgefressen hat. Und dann trat eine große Dürre ein. Es gab nichts mehr. Es war alles trocken. Weil es so dürr war, so trocken war, gab es viele Brände, was noch die ganzen anderen Bäume und Sträucher und die ganzen Olivenbäume und Traubenbäume zerstört hat. Und das Wasser wurde immer knapper. Eine Hungersnot brach aus. Und den Hebräern, denen ging es richtig schlecht. Und die Deutung von einem Propheten, der Prophet heißt Joel, war, das Volk hat sich abgewandt von Gott. Und weil sie sich abgewandt haben von Gott, bleibt auch der Segen aus, der von Gott ausgeht. Und dann schrien die Menschen zu Gott, denn sie hatten ja eine Sehnsucht. Und zwar, sie wollten leben, sie wollten glücklich sein. Sie wollten keinen Mangel mehr haben an dem, was sie an Nahrung mangelten. Sie wollten zurück zu Gott, sie wollten gesegnet sein. Und so haben die Hebräer gebetet, Gott, wir wollen uns ändern, wir wollen wieder zu dir kommen. Und dann gibt Gott eine Antwort. Gott sagt, okay, es gibt Wiederherstellung. Ich werde all das, was passiert ist, euch zurückgeben. Die Plagen, also die Heuschrecken, die verschwinden, die werde ich verschwinden lassen. Es soll wieder regnen, dass das Land wieder fruchtbar wird. Und die Bäume sollen wieder Früchte tragen. Ich will euch zurückgeben, was genommen gewesen ist. Ich will auch noch unter euch wohnen. Ihr merkt gerade, ich bin irgendwie bei euch weit weg, weil ihr euch abgewandt habt. Aber der Zustand wird anders sein. Das lesen wir alles in Joel 2, die Antwort Gottes. Und Gott wird gegenwärtig sein. Und das verspricht Gott für die Zukunft. Und dann in Joel 3 spricht Gott, mein Geist soll immer bei euch sein. Für die, die jetzt nachschlagen in ihrer Bibel, in der deutschen Übersetzung Joel 3, und wer eine englische oder eine Farsi-Bibel jetzt zur Hand nimmt, der schlägt Joel 2 ab Vers 28 auf. Da ist die Verszählung anders. So. Und in Joel 3, in anderen Übersetzungen Joel 2, steht, in den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird man Hilfe finden, wie es der Herr versprochen hat. Jeder, der sich an den Herrn wendet, wird entkommen. Jeder Mensch hat Wünsche in seinem Leben. Jeder Mensch hat Sehnsüchte. Und die Sachen, die wir dann beim Namen nennen können, die zum Beispiel eine Sehnsucht nach gutem Essen oder eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit in dieser Welt oder ein Sinn in diesem Leben oder Liebe oder Lebensqualität. Die gehen alle darauf zurück, was der Mensch eigentlich an ein Grundbedürfnis hat, eine Grundsehnsucht. Und zwar, er möchte grundsätzlich leben, nur leben. Und dafür braucht er ein paar Dinge, wo er dann vielleicht auch die eine oder andere Sehnsucht verspürt, nach Essen, was gut schmeckt, Gerechtigkeit in dieser Welt. Und diese Sehnsüchte zeigen uns sehr deutlich, nach welchen Dingen sich unser Herz sehnt und was noch gelebt werden möchte in unserem Leben. Und wer Sehnsüchte hat, der verspürt eigentlich einen Mangel auf der anderen Seite. Ich mache das mal ganz konkret an einem persönlichen Beispiel. Als ich 19, 20 Jahre alt gewesen bin, da gab es einen großen Umzug. Ich bin von Lübeck nach Mainz gezogen und ich kannte dort keine Menschenseele. Niemanden. Außer vielleicht meine Eltern und mein Bruder, die mitgezogen sind. Aber es gab keine Kontakte. Ich war mehr oder weniger allein. Ihr kennt das ja unter Geschwistern, da ist man manchmal nicht immer so ganz enge oder möchte alles miteinander teilen. Deswegen fühlte man sich auch allein. Meine Eltern waren arbeiten und dann saß ich da mit meinem Bruder allein zu Hause. Keine Freunde. Ich fühlte mich einsam, hockte ständig am PC oder an der Playstation, habe Online-Poker gespielt, mehr um mich abzulenken oder zu betäuben, dass ich ja allein bin, habe eine Beschäftigung gesucht. Und irgendwann wollte ich da ausbrechen. Ich hatte keine Lust mehr nach so 2, 3, 4 Wochen. Und damals gab es ICQ. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt oder ob ihr das überhaupt kennt. Das war damals ein Messenger am PC. Also bevor es WhatsApp gab oder Skype oder sowas, gab es ICQ. Und der Vorteil daran war, dass man Menschen darüber suchen konnte. Und zwar konntest du eingeben, wo du wohnst, und Alter konnte man eingeben, und dann hat er eine ganze Reihe aufgelistet von Menschen, die das gleiche, also auch ICQ nutzten und die man anschreiben könnte. Und dann habe ich einfach Leute, die mir sympathisch aussahen, angeschrieben und gesagt, hey, ich bin neu in der Stadt, kennst du dich hier aus, kannst du mir ein paar Empfehlungen geben und so weiter. Und habe Leute angeschrieben, weil ich einfach verzweifelt war. Ich wollte Menschen kennenlernen. Ich hatte eine Sehnsucht nach Beziehungen. Ich wollte Beziehungen suchen. Und letztendlich wollte ich auch ein erfülltes Leben haben. Also dieses Grundbedürfnis oder diese Sehnsucht nach Beziehung, eigentlich wollte ich leben und nicht in meiner Bude versauern. Und so hat jeder von uns eine Sehnsucht. Und wo suchst du nach der Erfüllung deiner Sehnsucht? Wo glaubst du, Leben zu finden? Welchen Geistern jagst du nach? Egal, was es ist, und da ist die Bibel ganz eindeutig, ohne Gott ist das Leben zum Scheitern verurteilt. Das, was du gerade lebst, ist ohne Gott verurteilt. Wenn du gerade auch eine Heuschreckenplage oder eine Dürre, ein Feuer, ein Durst, ein Hunger in dir verspürst, dann geht diesen Mangel auszuradieren, geht nicht ohne Gott. Und Gott verspricht in der Bibel uns seine Anwesenheit. Er verspricht, dass er seinen Geist ausgießen wird. Und wir müssen uns dann auch vorstellen, dass das eine ganz schön krasse Botschaft gewesen ist für die damaligen Hebräer. Denn Gottes Geist war eigentlich nur für bestimmte Personen, zu bestimmten Zeiten, für bestimmte Anlässe ausgegossen worden. Es gab immer einen konkreten Anlass, wo plötzlich der Geist Gottes kam, auf einen Menschen herab, und dann hat er was gemacht, was vielleicht auch was Übernatürliches. Wir lesen das ganz gut im Richterbuch. Da kam der Geist über den Richter und dann hat er was Großes getan, die Philister vertrieben, und dann war da auch wieder weg, der Geist. Und so Normalis, so wie du und ich, oder das ganz normale Volk in Israel, hatten keine direkte Verbindung zu Gott. Sie waren immer angewiesen auf die Leute, die gerade mit dem Geist erfüllt gewesen sind. Und Gott kündigt nun an, dass der ganze Geist auf ganz Israel ausgießen wird. Jeder wird diesen Geist bekommen. Die Ausgießung passiert nicht bei Joel, sondern ein paar hundert Jahre später. In Apostelgeschichte 2 lesen wir, dass die Jünger nach dem Tod Jesu und nach der Auferstehung Jesu und nach der Himmelfahrt Jesu da zusammensaßen und sie warteten. Denn Jesus hat seinen Geist angekündigt. Und plötzlich wurde es laut. Ein Wind, ein Brausen kam. Irgendwie sowas wie Feuer kam vom Himmel. Man kann das nicht so ganz beschreiben. Wir wissen nicht, wie es ganz genau aussah. Und der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, der beschreibt es so, dass feurige Zungen vom Himmel kamen. Aber so ganz genau kann man sich auch nicht vorstellen, was bedeutet das eigentlich. Also es ist so etwas Unbeschreibliches, was passiert ist. Und das kam auf die Jünger herab. Und in diesem Moment fingen plötzlich die Jünger an, in anderen Sprachen zu beten, haben Gott gepriesen. Und dann redeten sie zu den Leuten, sie haben angefangen zu predigen. Und das Interessante ist, dass dann Petrus anfängt, zu den Menschen zu reden und zitiert als allererstes Joel 3. Das, was im Alten Testament versprochen ist, passiert jetzt, in diesem Augenblick. Der Tag des Herrn ist angebrochen. Die Geistesausgießung ist angebrochen. Es passiert jetzt. Und diesen Tag des Herrn, als die Leute das gehört haben, dann dachten sie, wow, weil uns geht schlecht. Auch in der Zeit, in Apostelgeschichte 2, ging es den Leuten nicht super gut. Sie waren besetzt von der römischen Macht und hatten eigentlich gar keine Lust auf die, wurden unterdrückt, mussten viele Abgaben zahlen, konnten nicht das tun, was sie wollten. Und wenn der Tag des Herrn anbricht, dann ist das so eine Art Zeitalter, die dann beginnt. Und nach diesem Zeitalter beginnt eine neue Zeit, eine goldene Zeit, eine gute Zeit. Etwas, wo es vollkommen ist. Und danach sehnten sich die Juden. Und Petrus kündigt das nun an. Er sagt, jetzt ist der Tag des Herrn. Jetzt gibt es die Geistausgießung. Und wenn dieser Tag des Herrn vorbei ist, dann beginnt das goldene Zeitalter. Und danach sehnten sich die Juden. Wir müssen uns auch vorstellen, dass die Juden damals ein recht kleines Volk gewesen ist. Das Land war klein. Und um das mal ein bisschen sich zu verdeutlichen, Israel ist ungefähr so groß wie Hessen. Also es ist gar nicht so groß, wie man vielleicht irgendwie immer denkt, wenn man in der Bibel liest. Es ist eigentlich relativ klein. Und Israel war immer ein Spielball der großen Mächte. Immer hin und her geschoben, immer andere Besetzungsmächte und diesmal halt die Römer. Und aus alleiniger Kraft, sich davon zu befreien, da haben die Israeliten die Erfahrung gemacht, das schaffen wir nicht. Wir sind immer angewiesen auf Hilfe. Es geht nur mit einer anderen Kraft, und zwar mit Gottes Kraft. Und jetzt kündigt plötzlich Petrus an, der Tag des Herrn ist angebrochen, die Geistgießung ist da. Vielleicht können wir uns das auch so ein bisschen verdeutlichen, wenn wir uns kleine Kinder auf dem Schulhof anschauen, die sind ja meistens ein bisschen schwächer als die größeren Kinder. Und auf dem Schulhof, da geht's manchmal ein bisschen rabiat zu. Und wenn da die großen Viertklässler kommen auf die Erstklässler, dann haben die nicht unbedingt eine große Chance. Und die sind auf Hilfe angewiesen, auf einen großen Zusammenhalt. Oder sie müssen halt zur Lehrerin oder zum Lehrer gehen, der ihnen dann hilft. Und so ähnlich ist es dann auch mit den Israeliten. Fühlen wir uns nicht auch manchmal so, wie so kleine Kinder, Erstklässler auf dem Schulhof? Wünschen wir uns nicht manchmal auch, dass das Leben anders aussehen sollte? Wir müssen, also ich will das Leben jetzt nicht komplett schwarz malen, so, ne? Es gibt gute Dinge in unserem Leben. Aber wir leben trotzdem in einer kaputten Welt. Wir haben Krieg. Zwar nicht unmittelbar hier in Deutschland, aber es gibt Krieg auf der Welt. Es gibt Hunger. Es gibt Streit, auch zwischen uns. Es werden Mauern gebaut zwischen Völkern. Distanz herrscht zwischen Menschen. Andere Menschen beuten andere Menschen aus. Es gibt Menschenhandel, Kriminalität, Mord und. Und auch persönlich, wenn wir uns in unser eigenes Leben mal hineinschauen, dann fühlen wir uns auch manchmal sehr durstig, hungrig, ausgelaugt, vielleicht auch mal aufgefressen. Vertrocknet, ausgebrannt oder hin und her gerissen zwischen zwei Polen. Da ist zum Beispiel einfach der Druck auf der Arbeit. Wir müssen Leistung bringen oder wir müssen anderen Menschen auf der Arbeit Druck machen, damit sie Leistung bringen. Ich weiß noch immer, in dem jungen Erwachsenenhauskreis gab es welche, die immer wieder von ihrer Arbeit berichteten, dass sie den Zulieferbetrieben immer enorm viel Druck machen mussten, damit sie das Produkt oder die Leistung rechtzeitig bekommen für ihre eigene Arbeit. Und da mussten sie manchmal irgendwelche unmenschlichen Mittel einsetzen und Druck machen. Und dann ist da auf der anderen Seite so der eigene ethische Anspruch, eigentlich möchte ich doch menschlich mit den anderen umgehen. Aber in der Arbeitswelt sieht es so aus und ich muss plötzlich Druck machen, sonst kriege ich von irgendwo anders Druck her. Und dann ist man zwischen zwei Polen. Oder möchte man einfach erfolgreich sein und arbeitet und arbeitet und arbeitet? Und auf der anderen Seite fragt man sich, ist das denn eigentlich alles? Lebe ich, um nur zu arbeiten? Oder auf der anderen Seite, mal ganz anders, ganz praktisch, von der Arbeit mal weg, ich will mir nur ein T-Shirt kaufen, weil ich gerade ein T-Shirt brauche. Und auf der anderen Seite muss ich dann sehen, okay, damit dieses T-Shirt gemacht wird, nähen das vielleicht irgendwelche Kinderhände zusammen. Und wenn es keine Kinderhände sind, dann ist das irgendwo in Bangladesch irgendwo eine Frau, die unter niedrigen Umständen dieses T-Shirt zusammennäht. Oder ich möchte mir einfach nur Schokolade kaufen und das genießen. Und auf der anderen Seite lese ich dann drin, okay, da ist jetzt Palmfett drin. Und der Regenwald wird für Palmfett abgerodet. Es geht unmenschlich, beziehungsweise es gibt kein Schöpfungsbewusstsein mehr in dieser Welt. Oder da möchte ich einfach nur für die Familie da sein. Aber da ist auch noch der Beruf und dann mache ich auch noch irgendwie ehrenamtlich in der Kirche mit und ich muss ja auch irgendwie noch meine eigene Freizeit gestalten. Und dann fühlen wir uns bei diesen ganzen Aufgaben, die vor uns liegen oder die wir gestalten möchten, da fühlen wir uns ausgebrannt. Wo bekomme ich dann Kraft her? Und da wünschen wir uns auch manchmal so ein goldenes Zeitalter. Da, wo alles anders ist. Da, wo nicht mehr irgendwie zwei Pole sind. Oder da, wo wir hin und her gerissen sind. Da, wo der Anspruch nicht mehr der ist, dass wir anderen Menschen Druck machen müssen. Oder irgendwas anderes. Und da müssen wir uns auch eingestehen, allein schaffe ich das nicht. Wo bekomme ich meine Kraft her? Und Gottes Antwort ist auf so eine Klage, auf so ein Gebet, Herr, ich schaffe das nicht mehr alleine, ich schicke euch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die Quelle der Kraft, von der wir uns führen lassen sollten. Der Heilige Geist ist die Kraftquelle, von der wir uns speisen können. Das, wovon wir Gottes Kraft empfangen. Das, was uns wieder Energie gibt. Nun, wozu brauchen wir das alles? Gibt es nicht vielleicht auch irgendwie einen anderen Weg? Irgendwie, dass wir es auch ohne Gott schaffen können? Nein, gibt es nicht. Da ist die Bibel auch wieder eindeutig. Aber das Gute ist, dass Gott retten möchte. Er möchte uns nicht da einfach verwahrlost sehen. Denn Gottes Absicht ist nie, irgendwas zu zerstören, sondern er möchte immer heilen und retten. Und wenn Gott von Rettung spricht, dann meint er immer, dass wir Leben bekommen. Wirkliches Leben. Und das ist ja eigentlich unsere Sehnsucht. Und diese Sehnsucht bekommen wir letztendlich nur in der Anwesenheit von Gott. Wenn wir bei Gott sind und wenn Gott bei uns ist. So springen wir auch wieder zurück zu Joel, wo es heißt, ich will immer bei euch sein. Diese Verheißung. Nur haben wir dieses eine Problem. Wir sind nicht immer bei Gott. Beziehungsweise die Menschen heutzutage sind nicht bei Gott. Sie sind gottlos geworden. Sie sind einfach getrennt. Da ist dieser Spalt zwischen Gott und mir. Auf der einen Seite ist Gott der Spalt, auf der anderen Seite, da stehen wir. Wir verfehlen unser Leben, wenn wir nicht bei Gott sind. So sagt es die Bibel. Und anders ausgedrückt nennt sie das dann Sünde. Und die Hebräer haben das erkannt, wenn ich nicht bei Gott bin, kann ich nicht leben. Wenn ich nicht bei Gott bin, bin ich der Sünde ausgeliefert. Heute fragen sich die Menschen das vielleicht ganz anders. Wozu brauche ich überhaupt einen Gott? Ich habe doch eigentlich ein gutes Leben. Muss ich das überhaupt haben? Viele Menschen, die sagen, ich schaffe das schon irgendwie alleine. Und auch wenn sie daran scheitern, wollen sie es nicht anerkennen, aber sie erhöhen sich selber und spielen selber Gott. Oder sie sagen dann, eigentlich führe ich doch ein gutes Leben. Ich bin rechtschaffend. Ich mache doch gute Dinge. Ich bin kein schlechter Mensch. Und so musste ich auch letztens ich habe letztens mit jemandem gesprochen auf der Straße. Ich habe den spontan angesprochen und zum Gottesdienst eingeladen. Wir kamen ins Gespräch und dieser Mann, der hat dann gesagt, als ich gefragt habe, ob er wirklich irgendwie gewiss ist, dass er in den Himmel kommt, hat er gesagt, ja, warum denn nicht? Denn ich tue doch gute Dinge. Ich helfe Menschen. Ich mach doch ganz viele Sachen. Und dieser Mensch hat es nicht verstanden, dass er durch eigene Kraft nicht zu Gott kommen kann. Er hat es nicht verstanden, dass er eigentlich etwas anderes braucht. Und so gehen wir wieder in die Apostelgeschichte, wo Petrus predigt. Er sagt, allein Christus. Nur durch Christus, Jesus Christus, kommt man in die Anwesenheit Gottes. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, hat Wunder und Zeichen getan. Und er ist gestorben, er ist auferstanden und aufgefahren in den Himmel und ist dort nun zur Rechten Gottes. Er ist erhöht worden. Er ist nun der Herr der Welt. Und die Menschen dort damals haben sich dann gefragt, so okay, wenn das so ist, wenn das wahr ist, was muss ich denn eigentlich jetzt tun? Was muss ich denn tun, damit ich denn in die Anwesenheit Gottes kommen kann? Weil aus eigener Kraft kann ich das doch jetzt nicht. Und dann sagt Petrus, kehrt um, tut Buße, ruft den Namen Jesus Christus an und ihr werdet gerettet und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Wenn man anerkennt und erkennt, dass man auf den falschen Geist gesetzt hat und sich sein Denken ändert, sein Fokus anders setzt, dann ist das Buße. Dann ist das, was mit Umkehr beschrieben ist, das, worauf ich vorher geschaut habe, darauf schaue ich nicht mehr, ich gucke auf die andere Seite, dort ist Jesus, dort ist Gott und da gucke ich jetzt hin. Und ich will nicht mehr das tun, sondern ich will nun Gottes Willen tun. Also Buße hat nicht nur zur Folge, dass man sich irgendwie schlecht fühlt oder sowas. Nein, es hat eigentlich was ganz anderes. Und zwar, man dreht sich um und möchte sein Leben neu und anders gestalten. Und deswegen macht man Dinge auch anders. Das Verhalten ändert sich. Das, was vorher gewesen ist, ja gut, das ist jetzt Vergangenheit. Man kann es nicht ändern. Es ist ein Teil meines Lebens. Und die Konsequenzen daraus, die sind auch nicht unbedingt gleich repariert oder sowas. Da, wo vorher Streit war, heißt nicht, dass plötzlich, nur weil ich Buße getan habe, dass Streit nicht mehr da ist mit anderen Menschen. Nur weil ich jemandem anderen weh getan habe, heißt es nicht, dass der andere kein Schmerz mehr verspürt. Wo ein Teller kaputt gegangen ist, ist er halt kaputt. Aber die Zukunft, die verändert sich. Und so kann man vollen Mutes da hereingehen, denn man bekommt den Heiligen Geist als Kraftquelle, die in einen wirkt. Der Heilige Geist, der einen führt, der einen zu Gott weiterführt. Der Heilige Geist, der mich in die Gegenwart Gottes führt, der mich zum Leben führt. Und das ist, ja, man könnte sagen, ein Prozess, ein Weg, eine Transformation, die man dann eingeht. Und da müssen wir eine kleine Spannung in uns aushalten. Zwischen dem, was noch nicht ist und dem, was schon ist. Wir merken in unserem eigenen Leben auch immer wieder, dass wir nicht vollkommen sind. Auch wenn wir Buße getan haben, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, wir sind noch nicht wirklich vollkommen umgewandelt. Wir sind aber auf dem Weg dorthin. Und das müssen wir aushalten. Und wenn wir nun diesen Heiligen Geist empfangen haben, diese Kraftfälle, dann wird er auch noch etwas anderes in uns bewirken, nicht nur Kraft in uns, sondern er wird auch uns dazu drängen, dass andere Menschen ebenfalls gerettet werden. Gott will nicht zerstören, Gott will Leben erhalten. Und weil mein Nachbar, Der vielleicht gerade neben mir sitzt oder der bei mir zu Hause ist oder mein Kollege, wie man gerade auch als Nachbarn bezeichnen mag, der noch nicht gerettet ist, der noch nicht Buße getan hat, der noch nicht zu Gott umgekehrt ist, dem möchte Gott gerne zur Umkehr bewegen. Und dazu drängt uns auch der Heilige Geist. Denn wenn der Heilige Geist uns gegeben ist, ist das keine persönliche Sache für uns ganz alleine, sondern es ist auch immer dazu da, dass andere Menschen Gott erleben und erfahren. Und deswegen bekommen sie Visionen, deswegen reden sie prophetisch. Das sind keine Dinge, die für uns dann gegeben sind, sondern für andere Menschen. Deswegen haben wir die Gabe des Dienens. Deswegen können wir anderen Menschen helfen. Deswegen bekommen wir Liebe. Deswegen können wir beten und so weiter. Es gibt so viele Gaben, die Gott durch den Heiligen Geist schenkt. Und alles für andere Menschen, damit sie auch Gott erfahren und erleben. Und das alles, weil Gott uns liebt. Weil er will, dass du lebst und dass andere Menschen leben. Und deswegen full of spirit. Deswegen möchte er, dass du gefüllt bist mit dem Heiligen Geist. Du sollst leben. Du sollst mit Leben gefüllt werden. Diese Sehnsucht nach Leben soll erfüllt werden. Also wie füllst du diese Sehnsucht aus? Gott schenkt dir diesen Heiligen Geist, damit du in der Gegenwart Gottes sein kannst und kommen kannst, damit du leben kannst. Vielleicht ist heute auch der erste Schritt für dich. Du hast noch nie in deinem Leben ein Ja zu Gott gesagt. Noch nie hast du in deine Vergangenheit geschaut und gesagt, eigentlich war das falsch. Und ich möchte meinen Fokus anders ausrichten. Ich möchte dieses Leben, was der Heilige Geist uns schenkt. Oder vielleicht hast du den Fokus verloren. Und du musst dich neu ausrichten, so wie die Hebräer auch damals. Du musst dich neu justieren, deinen Fokus neu setzen. Und dann mach es auch heute fest. Vater im Himmel, hab Dank dafür, dass du deinen Heiligen Geist schickst. Und wir möchten dich bitten für diejenigen, die heute eine erste Antwort darauf geben, dass sie zu dir kommen möchten, dass du sie segnest. Ich möchte dich bitten, dass du diesen Heiligen Geist über sie ausgießt und dass du sie in ihrem Leben leitest zu dir hin. Und ich möchte dich bitten für uns, die wir schon länger unterwegs sind, im Glauben, dass du uns auch immer wieder neu ausrichtest, dass wir unseren Fokus auf dich setzen und dass wir nicht abkommen auf diesem Weg zum Leben, dass wir diesen Prozess weitergehen, wo du uns veränderst und wo wir immer mehr gefüllt werden von dir. So sei bei uns und segne uns. Amen.